Einen schönen guten Morgen. Ich fühle mich völlig ungenügend, das zu sagen, was nicht zu sagen ist. Dass heute der Tag ist, an dem wir uns erinnern an das allergrößte Wunder, das es in der Weltgeschichte gab. Es verschreckt mir den Atem, wenn ich daran denke, dass in der Tat ein ewiges Leben schon in diese Welt eingedrungen ist, durch diese Gestalt namens Jesus von Nazareth. Das ist nicht zu bezweifeln. Und so geht es mir jetzt ganz persönlich, uns fehlen die Worte. Wir haben gesungen, wir haben gelobt, wir haben unserer Freude Ausdruck verliehen und ich will sagen, ich bin zutiefst betroffen, zutiefst erschüttert, was hier in der Weltgeschichte vor 2000 Jahren passiert ist. Und dass wir uns heute daran erinnern dürfen. Ich kann den kleinen Input, den ich mache, möchte ich unter das Thema stellen, ich muss es singen, ich kann es nicht sagen, ich muss es singen, anders geht es nicht. Ich sage es zuerst und dann riskiere ich das Singen. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell, du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, du Sieger über Sünd und ewigen Tod. Das ist mein Thema. Jesus, du Sieger über Sünd und ewigen Tod. Quelle des Lebens und der Freude, Quell. Jesus, du Sieger über Sünd und Tod, ewigen Tod. Amen. Damit habe ich alles gesagt. Was ist noch zu sagen? Wir haben gesungen, wir haben gelobt, wir haben gedankt und wir haben gebetet. Und es handelt sich um ein Ereignis, das man fast nicht in Worte fassen kann, das in eine andere Dimension reicht, in die unsichtbare Welt des Himmels. Ich habe hier zwei Stellen ausgewählt. Grünewald, das kommt jetzt dazu, also ich wusste nicht, dass das Bild noch kommt. Das Bild aus dem 16. Jahrhundert von einem Mann namens Matthias Grünewald, der mit 29 Jahren wohl das gewaltigste Bild von der Auferstehung Jesu gemalt hat. Ich will nicht mehr machen, als dass wir eine kurze Zeit schweigsam sind vor diesem Bild. Das Bild ist in einem Altar, im Isenheimer Altar, und es ist allgemein anerkannt in der Kunstgeschichte. Nie hat jemand so ein geniales Bild gemalt wie dieses Bild von Matthias Grünewald in jungen Jahren. Ein Geniestreich. Jetzt hoffe ich, dass die Farben einigermaßen stimmen, weil sie da nicht stimmen. Jetzt muss ich halt doch schnell einmal da mich drehen. Oh nein, das ist es nicht. Sie sehen jetzt nicht den Glanz des Bildes. Also ihr müsst das jetzt als ein glanzvolles Bild euch vorstellen. Aber wir können auch mit Ungenügen arbeiten. Ja. Schauen Sie doch dieses Bild an. Lass dieses Bild vom Auferstandenen in euer Inneres dringen, indem ihr leise zueinander sagt, mein Herr ist auferstanden. Sagt das zueinander, leise, mein Herr ist auferstanden. Mein Herr ist auferstanden und hat den ewigen Tod besiegt. und hat den ewigen Tod besiegt. Das ist das Allergewaltigste, das wir je in unserem Leben kennenlernen können. In der Weltgeschichte kam dieser Einbruch direkt vom Himmel, um den ewigen Tod zu besiegen und das ewige Leben ans Licht zu bringen. Und alles verbunden mit dieser Gestalt namens Jesus von Nazareth. Wir lesen jetzt sein Wort. Nein, wir haben noch eine kurze Stille. Lasst das auf euch wirken. Betet still. Ehrfürchtig. Respekt. Das ist keine Legende. Das ist kein Mythos. Das ist History. Geschichte. History. Jesus hat das in Worte gefasst. In Johannes 11, Vers 25 und 26. Jesus, nicht ein Apostel, nicht irgend sonst jemand, dieser Jesus, den wir heute feiern. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das heißt, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Da geht es mir kalt den Rücken runter. Schön, dass wir so viel singen. Aber es muss uns wie berühren. Ich kann es nicht zaubern. Wir haben gebetet, dass Gott zu uns spricht. Und Gott spricht durch Jesus. Ich bin in Person die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer mir vertraut, wird leben, auch nachdem er gestorben ist. Das heißt, jeder, der mir vertraut, wird in Ewigkeit leben und nimmermehr sterben. Das hat Jesus dann verbunden mit einem zweiten Wort, das wir jetzt lesen. Jesus hat ja ein Abschlussgebet Gott gegenüber geäußert in Johannes 17. Ein ungeheurer Schatz für uns heute, eine gewaltige Inspiration für unser Denken, für unser Verhalten. Und da sagt er etwas ganz Eigenartiges gegen Ende dieses Gebetes. Da äußert er sich über den Raum, wo wir sein werden, wenn wir in Ewigkeit leben. Da sagt er etwas über den Raum, wo wir sein werden, wenn wir gestorben sind in dieser Welt. Da sagt er, Vater, ich will. Eines der ganz wenigen Worte von ich will bei Jesus. Für Jesus war immer entscheidend, dass der Wille Gottes, der Wille des Vaters das Entscheidende ist. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. So ist das eines der allerstärksten Worte, wo Jesus sagt. Nicht, weil er meint, der Vater wollte das nicht, sondern da steht er hundertprozentig dahinter. Das ist sein größtes Anliegen. Ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, Achtung, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Wir werden die Ewigkeit mit Jesus verbringen. damit wir die Herrlichkeit sehen, die ihm der Vater gegeben hat. Schon vor Grundlegung der Welt, vor der Schöpfung. Und warum? Weil schon vor Grundlegung der Welt der Vater ihn geliebt hat und der Sohn den Vater geliebt hat. Ewiges Leben heißt ewige Liebe. Punkt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. 100 Ausrufezeichen. Ewiges Leben ist nichts anderes als 1000-mal ewige Liebe des Gottes, des Vaters Jesu Christi und unseres Gottes und unseres Vaters. Ewige Liebe. Nebenbemerkung, das hat damit angefangen, dass dieser Jesus gesagt hat, so sehr hat dieser allmächtige, universale, gewaltige Gott die Menschheit geliebt, der Schöpfer dieser Welt, dass er seinen Sohn sandte, damit er sein Leben hingebe. Damit wir ewiges Leben haben und nie verloren werden. Damit sie ewiges Leben haben und nie verloren werden. Das war sein Programm. Das war Jesu Programm. Das war Gottes Programm. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und so haben wir am Karfreitag das andere gewaltige Ereignis bedacht mit einer wunderbaren Predigt. Ich war ja hier zusammen mit meiner lieben Frau. Ich unterstreiche meiner lieben Frau, denn sie ist wirklich eine liebe Frau. Ich muss immer wieder staunen, wie lieb sie immer noch mit mir ist. Sie hätte Gründe, nicht mehr so lieb zu sein, aber ein Riesengeschenk, ja. Ich könnte auch sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er dem Dieter Kemmler eine liebe Frau geschenkt hat. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, geopfert hat am Karfreitag. Und was ist am Karfreitag passiert? Vor 2000 Jahren? Man glaubt es nicht und doch ist es so. Da hing dieser Mann am Kreuz und hat gesagt, ich opfere mein Leben. Und hat gesagt, ihr müsst mir einfach glauben. Das ist ein Opfer für die ganze Welt. Er wurde ja deswegen verlacht, verspottet, angespien. Er hing am Kreuz und hat zwei Sachen gemacht. Er hatte auf der einen Seite, man höre und staune, Entschuldigung, wenn ich so laut rede, aber ich finde, das muss proklamiert, das muss hinausgeschrien werden. Da waren seine Feinde, die ihn ans Kreuz gebracht haben, die ihn brutal getötet haben, unvorstellbar. Er ruft, Vater, vergib ihnen, sie haben ja keine Ahnung, was sie tun. Und in der Tat, die hatten keine Ahnung, was sie getan haben. Vater, zweitletztes Wort, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung bis zum letzten Atemzug von diesem Mann am Kreuz. Vergebung der Schuld. Der letzte, fast das letzte Wort, bevor er starb. Und dann wandte er sich auf die andere Seite am Kreuz und da hing auch ein Kriminello. Und dem sagte er, mein lieber Freund, Jesus, du erlaubst mir, dass ich es ein bisschen umformuliere, mein lieber Freund, mach dir keine Sorge, weil du an mich glaubst, bist du heute mit mir im Paradiese. Du wirst ewiges Leben haben. Es war ein Krimineller, der ging ans Kreuz, weil er ein Kriminalfall war. Der hatte getötet. Vergebung all unserer Schuld und Zusage des ewigen Lebens. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn uns das nicht mehr erschüttert zutiefst, dann sind wir ihm nicht gerecht. Ja, ja. Und jetzt wollen wir auf sein Wort hören. Jesus hat ein interessantes Wort gesagt, in 11.25. Ich bin die Auferstehung. Nicht, ich verkündige Auferstehung. Ich personalisiere, ich inkorporiere ewiges Leben. Könnt ihr das hören? Ich bin. Im Alten Testament die wunderbare Offenbarung Gottes. Der ich bin, barmherzig und gnädig. Langmütig und reich an Gnade. Der Gnade übt über tausende von Geschlechtern, der Sünde vergibt. Zweites Buch Mose, Kapitel 3. Ich bin. Gott ist in mir Gestalt geworden. Ich bin die Auferstehung. Und dazu gehören auch die anderen Ich bin. Die gehören dazu. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmer mehr hungern und nimmer mehr dürsten. Ich bin. Ich bin das Licht der Welt. Gott selber. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nie mehr in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das bewahrheitet das alles. Ich bin das Licht. Und dann kommt's. Ich bin die Türe für die Schafe, für die Menschen. Wer durch mich hineingeht, der wird gerettet werden und in Ewigkeit nicht leben. Wird gerettet werden. Er wird heimkommen. Das Wort ist heimkommen. Der wird heimkommen zu Gott. Der wird heimkommen zum Vater. Wer durch mich hineingeht, wird nimmermehr verloren werden. Und dann kommt das bekannteste Wort. Ich bin der gute Hirte und kenne alle meine Schafe. Ich bin der gute Hirte, der für euch da ist. Ihr dürft euch immer auf mich verlassen. Ich führe euch, ich nähre euch, ich schütze euch, ich liebe euch. Hier kommt alles Ausdruck mit der Liebe. Und dann kommt das Wort vom Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn ich am Grabe stehe von Menschen, die beerdigt werden, dann brauchen wir weiße Kleider. Dann brauchen wir Licht. Dann brauchen wir Feuer. Feuer des Lebens. Der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das heißt, er wird ewig leben. Vertrauen, Glaube, Glaube. Und dann darauf aufgebaut, sagt er sehr sinnvoll, das macht ja alles völlig Sinn, liebe Leute, als doch Thomas gefragt hat, ach du liebe Zeit, was meinst du denn mit dem, wo du hingehst und so weiter, dann sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich kommt man zum Vater. Er ist die Verbindungsstelle. Über ihn läuft das. Ich denke das immer wieder Sekretärin im TDS. Eine liebevolle Dame. Wenn jemand den Herrn Direktor sehen will, wo muss sie hin? Sie kann nicht klopfen beim Herrn Direktor. Man klopft bei der Sekretärin. Sie ist der Weg zum Direktor. Wenn sie sagt, nein, der hat keine Zeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir kommen zum Vater, vermittelt durch diesen Jesus, der sein Leben hingab, uns befreit hat von aller Schuld. Und wir können in Reinheit vor Gott, den himmlischen Vater, treten. Hört euch das mal an. Wir dürfen in Reinheit vor Gott, dem ewigen Gott und Vater, dürfen wir treten. Und wir müssen keine Angst haben. Und dann am Schluss, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Ich kürze ab. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, werdet ihr viel Frucht bringen. Frucht der Liebe. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Weinrebe, Branches, Zweige. Ohne das geht's nicht. So, jetzt also freue ich mich, dass ich doch rede. Ich habe daheim Angst gehabt, ich kann nicht reden. Weil für mich das so überwältigend ist, von dem wir hier reden. Aber nun möchte man natürlich sagen, ach du liebe Zeit, Dieter, und ich habe genug so Leute kennengelernt im Laufe meines Lebens. Das ist ja alles Legende, das sind ja alles Märchen, das sind ja Mythen, das ist ja alles erfunden. Schäm dich, sowas zu vertreten. Und nun bin ich zu hundertprozentigen Überzeugung gekommen, es mag kommen, was will, dass das historisch richtig ist. Es ist etwas passiert im Jahre 33 auf dem Hügel von Golgatha, dass das Grab aufging. Und den man beerdigt hatte, der kam heraus, um nie mehr in ein Grab zurückzukehren und zu sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wisst ihr, das sind ganz kleine Bemerkungen, Nebenbemerkungen. Es gibt viele Gründe, um zu beweisen, dass das historisch ist. Der grandioseste Beweis für mich ist, ihr, da hängt dieser jämmerliche Mensch angespien, verspottet, gepeitscht, beklagt, alles. Was hat man ihm nicht angetan? Man muss die Prophetie in Jesaja 53 lesen. Man hat sich geschämt wegen ihm. Er war ein elender Mensch. Man hat sich weggedreht, man hat ihn verleugnet, man hat ihn verraten. Da hängt dieser Mensch. Der hatte keine einzige Konferenz abgehalten. Heute sind über 2 Milliarden Menschen Anhänger von diesem Jesus. Weil sie einem Mythos aufgefallen sind, weil sie einer Legende verfallen sind, weil sie einem Märchen verfallen. Das ist doch dummes Zeug. Über 2 Milliarden vertrauen Jesus, du Auferstandener. Die Gemeinde ist der beste Beweis. Die Gemeinde ist der beste Beweis. Und Jesus hatte sein entscheidendes Wort gesagt über die Gemeinde. Er sagte, ich werde meine Kirche, bauen auf den Felsen des Bekenntnisses zu mir als Gottes Sohn. Und jetzt kommt's. Und die Tore des Todes werden keine Gewalt über sie haben, die in der Kirche sind. Die Tore des Todes steht für der Tod. Der Tod hat ausgedient. Und so heißt es dann in der Apostelgeschichte bei der Predigt von Petrus, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Könnt ihr nachlesen. Apostelgeschichte 2. Der Tod konnte ihn nicht festhalten, weil er sündlos war. Und alle Sünde, die er am Kreuz trug, war die Sünde der Menschheit. Ob man es glaubt oder nicht, es stimmt, es ist 100% korrekt. Die Gemeinde ist der beste Beweis. Und da kommen natürlich viele andere Beweise, liebe Leute. Ich sage es nur noch mal einer. Wenn das leere Grab nicht gestimmt hätte, der starb ja in Jerusalem, der starb ja nicht in Aarau, Und niemand von Jerusalem hätte hinreisen können, um das Grab zu besichtigen. Er starb genau an dem Ort, wo er auferweckt wurde. Und da waren Tausende von Leuten gegenwärtig bei einem Fest. Die hätten nur 5 Minuten gebraucht, um zum Grab zu gehen, reinzuschauen. Oh, da liegt er ja. Ihr dürft jetzt lachen, aber es ist so. Man konnte das nachprüfen, auf der Stelle. Und Jesus hat seinen Jüngern verboten, von der Stadt wegzugehen. Geht nicht weg von Jerusalem. Warum? Damit ihr Zeugen meiner Auferstehung werden könnt. Und dann kommt das Weitere. 10 seiner Anhänger haben sich brutalst umbringen lassen für das Zeugnis von der Auferstehung. 10 seiner Anhänger, seiner Schüler, seiner Studenten haben sich auf die brutalste Weise zum Teil umbringen lassen. Warum? Nicht, weil sie gute Menschen waren. Das waren sie. Nicht, weil sie gute Taten gemacht haben. Nicht, weil sie positive Veränderungen in der Welt erreicht hatten, sondern weil sie das Bekenntnis aufrechterhalten. Dieser Jesus war Gottes Sohn und hat den Tod besiegt und ewiges Leben ans Licht gebracht. Und wir können alle davon profitieren, wenn wir ihm vertrauen. Liebe Leute, wiederum geht mir das kalte Rücken runter, wenn ich mich zurückversetze, 2000 Jahre. Kein intelligenter und wenig intelligenter Jünger hätte das auf sich genommen, dass er für eine Legende sich ans Kreuz schlagen lässt. Die Hauptgestalt der Christenheit in der damaligen Zeit war Petrus. Der wollte nicht wie Christus gekreuzigt werden. Er wollte umgekehrt gekreuzigt werden, nach unten hängen. Brutals, brutals gemordet, geschlagen. Ich war ja in Indien. Ich war in Madras und in Madras ist ein Hügel. Thomas, der Jünger, der ging nach Indien, hat dort das Evangelium verkündigt. Interessanteste Geschichte. Dort wurde er auf die brutalste Weise umgebracht. Heute kann man noch zu diesem Hügel in Madras gehen, heute Chennai, um das Grab von Thomas zu besichtigen. Der gesagt hat, ich kann das gar nicht glauben, dass der auferstanden ist. So, es gibt noch mehr Beweise. Ich habe sie alle im Kopf. Aber ich habe die entscheidende, habe ich gesagt, für mich. Ihr seid der beste Beweis der Auferstehung Jesu von den Toten. Nach 2000 Jahren, 2,5 Milliarden Menschen. Ich war in Papua-Neuguinea. Da waren Kopfjäger. Ich bin mit dem kleinen Flugzeug geflogen worden, um die Einführung einer Bibel mitzubringen. Da saßen Leute, die haben in ihrer Jugend noch den größten Sieg erlebt, indem sie die Leute geköpft haben, damit der Geist dieses Menschen auf sie übergeht. Und die haben das Vaterunser gebetet. Ich saß mit denen zusammen, Typen, wo man nicht hätte glauben können, dass die zu einem christlichen Glauben kommen. Herr Jesus, mein Herr und mein Gott. Und so weiter und so weiter. Meine Frau und ich besuchten den Türhüter vom Sajax mit einem Bein, der hatte nur ein Bein, hatte kaputtes Ohr und ein Arm war lahm, konnte fast nicht laufen, war angestellt als Türwächter, als Pförtner an dem großen Tor. Ich habe ihn befreundet oder er hat mich befreundet. Ich konnte ihn gar nicht verstehen, die Sprache. Aber er hat mit seinen Augen gesagt, er hat ein Auge war gefehlt, wir sollen kommen und ihn besuchen. Sind wir beide gegangen, meine Frau und ich, sind übers Feld gelaufen. Es sah alles elend aus, arm, 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 arm. Und da stand er an der Türe mit seinem Stock, hat uns gewunken, wir gingen hinein. Wir durften auf den Platz, es war ja nur ein Raum, sitzen. Und dann hat er uns seine 3 Kinder vorgestellt. mit leuchtenden Augen. Und die haben Jesus gepriesen. Dieser ganze Spannungsbogen, das sind die 2,5 Milliarden von Menschen, die Jesus nachfolgen, weil er den Tod besiegt hat und das ewige Leben und die ewige Liebe ans Licht gebracht hat. So, aber jetzt muss ich vorwärts machen, weil ich weiß, ich sehe schon wieder die Uhr. Also, Entschuldigung, Thomas, es kommt immer noch. Ah, ist ja gar nicht da. Ah, doch, da ist er.
Bist du hey?
Ich möchte jetzt noch auf 3 Zeugen zu sprechen kommen und was wir von ihnen lernen können. 3 Zeugen, was wir von ihnen lernen können. Wir haben das aufgeschrieben mit diesem PowerPoint. Das erste Zeugnis ist Maria von Magdala. Die war die erste, wo zum Grab ging. Und der Stein war weggewälzt. Dann kam er heraus. Das müsst ihr nachlesen. Hier ist die Geschichte. Hier ist die Geschichte. Ah nein, weiter. Erste Zeugin, Maria, ist Magdala. Sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt, wörtlich übersetzt, freut euch, heirete, freut euch. Und sie traten zu ihm und fassten seine Füße, fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihm, fürchtet euch nicht, merkt euch das, wenn wir dem Auferstandenen begegnen. Dann heißt das, freut euch und fürchtet euch nicht. Freut euch über den Sieg, über den Tod und ewiges Leben. Fürchtet euch nicht mehr vor Gott, weil ihr immer noch Fehler macht. Fürchtet euch nicht, freut euch. Lebensmotto an Ostern, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Punkt, weiter will ich nicht lesen. Das Erste, was wir von den ersten Auferstehungszeugen lernen, ist, dass wir hingehen zu unseren Brüdern und Schwestern mit dem Zeugnis von der Auferstehung Jesu. Ein besseres Zeugnis können wir nicht geben. Das ist das, was sie tröstet in der größten Not. Das ist das, was sie ermutigt in ihrer größten Not. Das Erste. Gehen hin zu Brüdern und Schwestern, ihr in eurer Gemeinde, wir in Aarau, gehen hin zu einem Bruder. Ich bin gestern oder vorgestern zu einem Bruder gegangen, der im Altersheim sitzt und den ich vernachlässigt habe, weil ich diesen blöden Arm hatte. Und es hat mich so beeinflusst, dass ich keine Dynamik mehr hatte. Hat der sich gefreut? Ich konnte nur eine Stunde bleiben, weil nachher war was anderes los. Da hat er gesagt, Dieter, das hat mich jetzt wieder so getröstet. 91, allein, niemand. Wer kümmert sich denn um mich? Er tut nicht klagen, aber man sieht es ihm an. Das hat mich jetzt so ermutigt. Wir gehen zu unseren Brüdern. Ermutigen sie, singen ein Lied, lesen die Bibel, fragen nach, sitzen und schweigen. Einmal bin ich mit ihm gelaufen, hat er gesagt, komm Herr Dieter, setz dich hier ab. Wir reden nichts. Wir schauen nur auf den See. Da ist ein See im Altersheim, wir schauen auf den See. Dann sind wir 10 Minuten still gesessen. Ein ungeheurer Trost. Nun kenne ich einen neuen Namen in eurer Gemeinde. Das freut mich. Nach so vielen Jahren kenne ich deinen Namen. Und du kommst zu einem Tag, an dem du, ich will mal so sagen, keinen besseren Tag in dieser Gemeinde. Weil du etwas hörst, das dich bis ins Grab hinein begleitet. Ich sage dir mal, einfach weil du da bist, das ist mir erlaubt, das ist wichtig. Ein junger Mann, der Sohn eines ehemaligen Studenten, ertrank auf böse Weise in der Aare. In der Aare spielt keine Rolle, in der Aare. Man fand ihn nicht mehr. Und dann hat der Sohn am Samstag vorher in der Gegenwart seiner Freundin den Eltern gesagt, die sind so einfach aufs Sterben gekommen, dann hat er gesagt, liebe Leute, Also wenn ich sterbe, dann müsst ihr ein Feuer machen und dann müsst ihr euch weiß anziehen. Ihr bist schon nicht ganz bei Trost, du hast schon 70 Jahre vor dir, wieso denn jetzt da? Eine Woche später ertrank er. Der hat unter Behinderten gearbeitet. Und dann gingen wir ans Wasser. Und da war ein großes Feuer. Und alle waren in Weiß gekleidet. Ein Bekenntnis zur Auferstehung und das Leben. Ist das nicht wunderbar? Ja, also, dann das zweite Zeugnis haben wir vom Thomas. Vom Thomas. Die Geschichte steht hier, ich tue sie abkürzen. Nicht aus wenig Respekt, sondern ihr kennt die Geschichte. Thomas war nicht gläubig. Und dann hat er gesagt, ich bin dann erst überzeugt, wenn ich meine Hand und meine Finger in deine Wunden legen kann. Und dann kam er. Er lässt zu Hause, da kam er. Und dann hat er das Bekenntnis ausgesprochen, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Was lernen wir? In unseren Begegnungen haben wir immer wieder Gelegenheit, auf Gott hinzuweisen, als der, der die größte Liebe in unserer Welt ist. Wieder eine kleine Erinnerung, anfangs dieser Woche, ich war so verzagt, bin ich auf der Chiemweg gelaufen. Chiemweg in Aarau, ich kenne jemanden, der Chiemweg. Da gibt es jetzt 3 Bänke, nur zum Sagen, die anderen haben sie alle rausgeschmissen. Schöne Bänke. Rede miteinander, steht dann dran. Rede miteinander. Das kann ich auf Schweizerdeutsch sagen. Rede miteinander. Redet miteinander. Da kam einer dahergelaufen, er konnte nicht gut laufen, 50 Jahre alt. Wir haben uns dann kennengelernt. Dann sagt er, was machst du denn hier? Dann sage ich, memoriere biblische Texte. Dann sagt er, warum machst denn du das? Dann habe ich gesagt, ja, no. Also ich könnte ja auch Zeitung lesen. Da würdest du nicht fragen, warum liest du die Zeitung? Warum memoriere ich Texte? Ich sage, die sind so voller Wahrheit. Dann hat er gesagt, zum Beispiel, und das kommt lustig, ich muss so lachen, habe ich gesagt, das letzte Wort von Jesus, und ich sage, ich bin Anhänger von Jesus, der hat gesagt, ich bin mit euch alle Tage bis an der Weltende. Full stop. Wisst ihr, was er dann gesagt hat? Das finde ich super, dann bist du ja nie allein. Genau so hat er es gesagt. Dann bist du ja nicht allein. Und er hat recht, ich bin nie allein. Wenn Christus auferstanden ist, dann bin ich nie allein. Und mir geht es manchmal ganz mies, du kannst meine Frau fragen, ich bin kein Vorbild. Aber ab heute sage ich es wieder zu mir, ich bin mit dir jeden Tag. Sagen wir das mal miteinander, ich sage es voraus, ich bin mit dir, du bist mit mir alle Tage meines Lebens. Du bist mit mir alle Tage meines Lebens. Und jetzt unterstreichen wir das alle, weil die alle sind nicht immer so glorios. Du bist mit mir alle meine Tage, bis ans Ende des Lebens. Ich bin, glaube ich, fast fertig. Fraule, habe ich noch was? Ja, natürlich, Petrus. Und das ist noch ganz schön. Petrus, ich mache es kurz, ich weiß, es wird jetzt lang. Entschuldigung, aber es ist ja auch Verstehungssonntag. Also Petrus, die Geschichte ist hier, sind 3 Verse, in 21, 15 bis 17, Hauptaussage. Jesus fragt ihn 3-mal, du, mein lieber Petrus, du hast mich ja brutal 3-mal verleugnet. Du wolltest von mir nichts wissen. Du bist davon gelaufen. Er hätte ja mit ihm schimpfen können. Was sagt er zu ihm? Wisst ihr, was er zu ihm sagt? Liebst du mich? 3-mal. Und der Petrus schämt sich. Er kann nicht sagen, ich liebe dich, weil er ihn ja verraten hat. Und dann gebraucht er schlussendlich beim 3. Mal ein anderes Wort. Petrus, hast du mich gern? Hast du mich gern? Also nicht, ich liebe dich, Lebenshingabe, sondern hast du mich gern? Und dann sagt Jesus das wunderbare Wort. Weide meine Lämmer. Und das heißt auf gut Deutsch, sei für deine Leute da, sorg für sie, wo immer ein Anliegen ist, wo eine Not ist, weide meine Lämmer. Und du musst nicht einen hundertprozentigen Glauben haben, du kannst auch ein bisschen kleingläubig sein. Bin ich auch immer mal wieder. Weide meine Lämmer. Denk nicht nur an dich, sondern weide meine Lämmer. In meinem Alter, Meine Nachbarn, meine Frau, schreibt Philipp, die weidet Lämmer, indem sie Briefe schreibt. Fast sage ich wohl wochenlang, stundenlang am Telefon, weidet sie die Lämmer. Gestern hat sie wieder ein langes, viel geweidet und einer Frau, die es elend hat, wegen ihrem Mann, sie hat geweidet. Und so haben wir 100 Beispiele, wie wir weiden können. Das ist mir wichtig. Die drei Sachen wollen wir von den ersten Zeugen lernen. Wie klingt das? Gut so? Ja, wunderbar. Ja, dann will ich jetzt auch zum Schluss kommen. Denn all das ist zusammengefasst, was ich gesagt habe. Das mit dem Thomas habe ich gesagt, ja. All das kann man zusammenfassen. Wenn ewiges Leben ewige Liebe bedeutet, dann sage ich, 1. Korinther 13 ist ein Text, wo von der Vollkommenheit der Liebe geredet wird. Das könnte eine Zeichnung von Christus sein. Schreibt euch auf 1. Korinther 13. Es gibt kein grandioseres Gedicht oder Gemälde von der Liebe wie in 1. Korinther 13. Das lese ich jetzt nicht vor, aus Zeitgründen, aber wir lesen miteinander das andere Gebet, wo die Liebe genial zum Ausdruck bringt. Denn Jesus hat gesagt, ihr erfüllt das Gesetz, wenn ihr dem anderen das tut, was ihr wollt, dass man euch tut. Dann erfüllt ihr das ganze Gesetz. Ich sage es nochmal, die Liebe ist vollkommen, wenn ihr dem anderen genau das tut, was ihr möchtet, dass man euch tut. Ist das nicht wunderbar ausgedrückt? Ich muss es nochmal sagen, es ist so genial. Das kann nur ein Jesus sagen. Tut dem anderen genau das, was ihr wollt, er aber nicht tut, dass er euch tun würde. Dann erfüllt ihr das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist Liebe pur. Das ist Liebe pur. Und jetzt danken wir dem Franz von Assisi, der hat auch schon vor ein paar Jahren gelebt und er hat ein wunderbares Gebet. Und das möchte ich, dass wir das jetzt zum Abschluss lesen. Und einfach voller Dank und voller Freude. Und ganz am Schluss singen wir noch, in dir ist Freude, in allem Leide. Das ist ein Auferstehungslied. Wunderbar. Dann stehen wir dazu auf. Und zum Gebet können wir auch aufstehen. Und dann lesen wir das mal miteinander bedächtig und gedankenvoll. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man mich hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Amen, 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 das ist wahr. Und jetzt singen wir zum Schluss, in dir ist Freude, ein Auferstehungslied, in dir ist Freude, ich hoffe, ihr kennt es. Sonst ist der Thomas ja ein wunderbarer Begleiter. In dir ist Freude, in allem Leid. Halleluja. Amen. Amen. Gott segne euch.